ist also auch ein Tonraum. Das Bestehen von Harmonikalstrukturen im Makrokosmos hat Kepler im 17. Jahrhundert in seinen keplerschen Gesetzen bewiesen. Viel früher hat schon Pythagoras vermutet, dass zwischen den Umlaufbahnen der Himmelskörper und dem Monochor, das ist eine große gespannte Seite, Beziehungen bestehen. In jedem Raum und in jeder Materie ist Musik bereits da. Sie braucht nur angehört und abgehört werden und mit Instrumenten in Szene gesetzt werden. Die Sterne lauter ganze Noten, der Himmel die Partitur, der Mensch das Instrument, sagt Morgenstern, oder die Sonne tönt nach alter Weise aus Goethes Faust. Das sind poetische Belege einer längst bekannten Tatsache. In einer mehrfach gedruckten Spruch- und Zitatsammlung des 17. Jahrhunderts heißt es zum Stichwort Gesundheit: Ein gesunder Leib ist wie ein musikalisches Instrument. So die Saiten verletzt werden, hat man lange daran, sie zu stimmen, bis sie wieder zur Harmonie kommen. Der Einfluss von Musik auf den Menschen beruht aber nicht nur in unserer harmonikalen Struktur, sondern auch in der besonderen Qualität des Empfangsorganes für Klang, Rhythmus und Melodie unserem Ohr. Man bezeichnet das Ohr auch als Tor der Seele, das Auge als Tor der Umwelt. Tatsächlich bestehen zwischen Ohr und dem Gefühlszentrum, dem sogenannten limbischen System, direkte Verbindungen. Und nun das erste Diapositiv. Sie sehen hier unten das Ohr, unsere Cochlea und Haarzellen, die Töne aufnehmen und dann ein kompliziertes nervöses System, das diese Töne verarbeitet. Auf verschiedenen Stufen, zum Beispiel hier auf der Höhe der Olive im Hirn wird die Tonhöhe beurteilt, höher oben auf der Höhe der vier Hügel erfolgt die Koordination mit den Muskelbewegungen und vieles andere. Aber ganz entscheidend ist das Corpus geniculatum mediale. Hier führt eine Bahn zum Großhirn, wo das bewusste Hörerlebnis erfolgt und gleichzeitig eine Bahn zum limbischen System, dem Gefühlszentrum, wo die Tonqualität, die das Gefühlsmäßige, sagen wir, die emotionelle Färbung, wenn Sie wollen, des Gehörten erfolgt. Das ist ganz eine entscheidende Botschaft, also von der Cochlea, dem Hörapparat, dem Ohr, direkte Verbindungen zum Gefühlszentrum haben. Nächstes Diapositiv. Verdanke ich Chefarzt Dr. Gottlieb Butten. Sie sehen hier aus seinem neuen Buch meines Wissens ein dreistöckiges Hirn. Der erste Stock, der zweite Stock, der dritte Stock. Und hier im zweiten Stock das limbische System, das Gefühlszentrum. Hier erfolgt die emotionelle Verarbeitung der Musik. Nächstes Diapositiv. Sie sehen hier aufgetragen die Schalldruckbilder und hier die Frequenz und aus dem Diapositiv ist ersichtbar, dass die Musik ein größeres Spektrum hat als zum Beispiel die Sprache. Nächstes Dia soll illustrieren, dass die Musik in der rechten Hemisphäre vor allem verarbeitet wird, während in der linken die Sprache. Sie sehen hier auch nicht harmonisch, rechts harmonisch. Nächstes Diapositiv. Das kann weg, ja. Und später, pardon. Das Ohr besitzt aber nicht nur direkte Verbindungen zum Gefühlszentrum, dem limbischen System, sondern ist auch das reichste, differenzierteste unserer Sinnesorgane. Wie neurophysiologische Untersuchungen zeigen, reagieren Hörzellen schon auf Reizenergien, die 10 Millionen Mal kleiner sind als die beim Berühren. Wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Ur- Menschheit, so lässt sich dieses Phänomen zwanglos dadurch erklären, dass die Funktion des Ohres als Warnsinn damals eine weit bedeutendere Rolle spielte als heute. Um drohende Gefahren erkennen zu können, musste das Gehör unserer Urahnen auch im Schlafzustand empfangsbereit sein. Auch heute noch, wenn wir schlafen, schließen wir Augen und Mund. Die Ohren bleiben offen, immer auf Empfang. Das Ohr hört um die Ecke. Das Auge braucht einen Spiegel dazu. Unser Gehörsinn ist in der Tat ein Wunder und übertrifft das Sehvermögen in vielerlei Hinsicht. Dies schreibt der amerikanische Psychologe George Leonard und er fährt fort. Wenn ein Maler beispielsweise drei Töne mischt, kann das Auge dies nur als einzige neue Farbe wahrnehmen. Wenn Klarinette, Flöte, Oboe zusammenklingen, kann unser Ohr die resultierende Mischung sowohl als neuen Klang wahrnehmen, als auch die Instrumente, die diesen Klang hervorbringen, unterscheiden. Das Ohr ist aber auch das erste Sinnesorgan unserer persönlichen Existenz. Das ist ganz wichtig für die Musiktherapie. So lassen sich beim Kind schon vor der Geburt Reaktionen auf akustische Reize nachweisen. Nach Untersuchungen von Günther Glauser erlebt das Kind die Mutter im vorgeburtlichen Stadium im rhythmischen Wiegen des Ganges, im Auf und Ab der geräuschvollen Atmung, im rhythmischen Schlag des Herzens. Die Trennung von der Mutter, und jetzt keine, das Diapositiv, das vorgehende, von der Mutter bedeutet einen Verlust dieser Urerfahrung. Sie sehen hier die Geburt von Julius Caesar. Wenn wir durch Einlegen von sehr kleinen Mikrofonen in die Gebärmutter einer Frau die Herztöne durch ein Mikrofon aufnehmen und dies dann Säuglingen von 1 bis 2 Wochen vorspielen, so geraten die in einen sehr geruhsamen Schlaf. Bei naturverbundenen Völkern tragen noch heute die Mütter ihre Kinder am eigenen Leibe. Das Wiegen der Kinder ist ein verkümmerter Rest dieser alten Sitte geblieben. Einer Sitte, bei welcher die Kinder nach der Geburt den Herzschlag ihrer Mutter wahrnehmen können. Diakonie. Besteht aber eine nachweisbare Beziehung von Organismen durch Musik? Peter Tompkins und Christopher Böhr zeigen in ihrem Buch Das geheime Leben der Pflanzen, dass Pflanzen gegenüber der Musik keineswegs gleichgültig sind. Spielt man zum Beispiel Usambara-Pfeifen während 8 Stunden im Tag täglich den Ton F vor, dann sind diese Pfeifen nach 14 Tagen mausetot. Wenn man dasselbe macht, man spielt das nur während 3 Stunden schön in Abständen, dann wachsen sie besser als die Kontrollpflanzen. Wenn Sie Kürbisse nehmen und diesen Bach oder Beethoven, Brahms, Schubert vorspielen, dann wenden Sie sich dem Transistorradio zu. Wenn Sie ihnen Rockmusik spielen, so wenden Sie sich vom Transistorradio. Wenn das Menschengehör direkte Verbindungen zum Gemütszentrum besitzt, wenn der Mensch und seine Umwelt selber aus harmonikalen Strukturen besteht und wenn offenbar schon Pflanzen durch Musik beeinflussbar sind, wie kann es uns wundern, dass Musik eh und je von Menschen zur Behandlung von Krankheiten benutzt und eingesetzt wird? Was Hermann Hesse von seinen Glasperlen spielt, das könnte man auch von der Musiktherapie sagen. Wie jede große Idee hat sie eigentlich keinen Anfang, sondern ist immer da gewesen. Ein geschichtlicher Rückblick deckt auch auf, dass Musiktherapie keine Erfindung der Neuzeit ist. Wie die nächste Abbildung zeigt, nächstes, wurde schon im alten Ägypten recht gut ausgearbeitete Instrumente wie Harfe, Laute, Leier und Doppelflöte benutzt. In den folgenden zwei Dias sehen Sie die berühmten ägyptischen Harfenspieler. Hier ist ein Harfenspieler, der Sie, und im nächsten Diapositiv sehen Sie einen blinden Harfenspieler. Während, wenn Sie diese Figuren beachtet haben, Ihnen eigentlich eine innere Beteiligung nicht so sehr anzusehen ist, kommt der Musikeffekt im nächsten Diapositiv auf einer Phase des Filmdias viel besser zur Geltung. Sie sehen hier auch links in der Ecke einen Mann mit einer Krücke, der wahrscheinlich zu Heilszwecken da gewesen ist. Nächstes Diapositiv. Aber auch die Römer betrieben Musiktherapie. Sie sehen hier eine Gitarre spielende Frau aus der Villa Boscoreale in Pompeji. Und im nächsten Diapositiv gelangen wir mit raschen Schritten schon ins Mittelalter. Im Mittelalter war Musik Pflichtfach für Medizin und Sie sehen, wie hier Musik am Krankenbett betrieben wird. Ich habe mehr Song in der Villa, das nächste bitte schön. Hier sind zwei Musikanten am Krankenbett und auf das nächste Diapositiv sehen Sie, wie zum Beispiel jetzt die Musik im Mittelalter gezielter als heute wahrscheinlich eingesetzt wird. Hier wird ein Giftkranker mit Harfenspiel behandelt. Aber auch das nächste Kirchenlied hat eine gewisse musiktherapeutische Bedeutung, wie Sie sehen, hier nicht nur religiös. Eine Legion von Literaturstellen aus Altertum, Mittelalter, so wie aus dem 18., 19. Jahrhundert, könnte man jetzt anführen, welche alle die Heilkraft der Musik beteuern. Und eigentlich hinter den Worten von Hermann Hesse steht, der Musik ist eine Urkraft und ein tiefer Heilzauber eigen. Mehr als jede andere Kunst vermag sie an die Stelle der Natur zu treten und sie zu versetzen. Musik ist eine Kraft. Nächstes Diapositiv. Sie sehen ein Bild von Oskar Kokoschka. Macht der Musik. Musik ist aber mehr, nächstes Diapositiv, als nur Magie. Das Dia kann weg. In den letzten zwei Dekaden gewann die Musiktherapie vorerst in Amerika, aber dann auch in Europa immer mehr an Bedeutung. So gründete 1950 eine Gruppe von Fachleuten in den Vereinigten Staaten die National Association for Music Therapy. 1958 wurden Gesellschaften für Musiktherapie in Wien und in London gegründet. Einer der berühmtesten Pioniere der deutschen Musiktherapie ist Professor Wilms. In einem Kongress vor wenigen Jahren wurde Musiktherapie wie folgt definiert. Musiktherapie ist die gezielte Anwendung der Musik oder der musikalischen Elemente, um therapeutische Ziele zu erreichen. Welche? Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit. Durch Musiktherapie soll dem Patienten Gelegenheit gegeben werden, sich selbst und seine Umwelt besser zu verstehen. Sich in ihr freier und effektiver zu bewegen und eine bessere physische und psychische Stabilität zu erreichen. Um dies alles zu erlangen, verfolgt der geschulte Musiktherapeut, die Ausbildungszeit ist heute 2 bis 3 Jahre, die Behandlungsziele, die dem behandelnden Arzt mit dem Patienten vermittelt worden sind. Neben Fallberichten werden in den letzten Jahren aber auch immer mehr Arbeiten über neurophysiologische Auswirkungen der Musik publiziert. Im Folgenden soll nun auf die beiden großen Formen der Musiktherapie, nämlich die rezeptive Behandlung durch Hören von Musik und die aktive Musiktherapie, Behandlung durch aktives Musizieren eingegangen werden. Beginnen wir mit der rezeptiven Musiktherapie. Unter rezeptiver Musiktherapie versteht man das Anhören von Musik um gefühlsmäßige Prozesse in Gang zu bringen. Es steht dabei ein breites Spektrum klassischer Musik, so natürlich auch Unterhaltungsmusik zur Verfügung. Musik kann entspannend oder antriebsfördernd sein. Hören wir einmal nun, wie Johann Sebastian Bach einmal beruhigen, entspannen, das nächste Mal eher antriebsfördernd sein. Ich werde versuchen, Ihnen den Anfang von Jesus meine Freude und anschließend einige Takte aus dem Prälude der englischen Suite von Bach vorzuspielen.
Thank you.
Wie aber wirkt nun Musik auf den menschlichen Organismus? Das ist ja, was Sie interessiert. Der Einfluss der Musik auf körperliche Vorgänge ist seit langem unbestritten. Wir haben einleitend die direkte Verbindung zwischen Gefühlszentrum, dem limbischen System und dem Ohr bereits hervorgehoben. Ebenso wie die neurologische Verbindung zwischen Motorik des Bewegungsapparates und der akustischen Wahrnehmung. Unter Organotropie eines Musikstückes versteht man den gerichteten Einfluss bestimmter Musik auf einzelne Körperfunktionen. So wirkt sich zum Beispiel Marschmusik durch ihre typisch rhythmischen Elemente auf die Motorik aus. Ein Wiegelied erhöht durch seinen Charakter die Schlafbereitschaft, indem es die vegetativen Funktionen makrotron beruhigend beeinflusst. Um die sogenannten psychophysiologischen Vorgänge zu untersuchen, bedient man sich verschiedensten Methoden. Für die Ärzte Elektrokardiogramm, Pulsfrequenzmessung, Blutdruckmessung, Oszillographie, Plethysmographie, Atemfrequenzmessung, Atemvolumenmessung, Elektroenzephalographie, Elektromyogramm, Lidschlagfrequenzmessung, vieles andere bis zur Messung der Pupillenweite. Alle diese physiologischen Messwerte spielen nur die Stärke des Erlebnisses, aber nicht den Inhalt des aktuell ablaufenden Erlebnisvorganges ab. Es ist also eine quantitative Erfassung der emotionellen Reaktion. Große oder weniger große Freude, größere oder kleinere Belastung, qualitative Rückschlüsse, ob das Erlebnis Freude oder Belastung war, sind nicht möglich, also nur quantitativ. Sehr geläufig ist das sogenannte Puls-Atemtreiben, das heißt bei rascher und schleunigerer Musik die Pulsfrequenz und die Atemfrequenz zu. Verschiedene Arrhythmien können natürlich im Elektrokardiogramm festgestellt werden. Aber auch bei der Auswirkung von Musik auf die Hirntätigkeit kommt ein solcher Priming-Effekt zustande. Die Gehirnwellen im Elektroenzephalogramm gemessen werden durch entspannende Musik dahin beeinflusst, dass sie den Rhythmus annehmen, der ansonsten in Ruhe oder in der Erholungsphase vorhanden ist. Sie können mit Musik, mit entsprechend raschem Rhythmus, wie auch mit optischen Stimuli, zum Beispiel auch einen epileptischen Anfall auslösen. Über die Pathophysiologie will ich auslassen. Von musikalischen Parametern, Rhythmus, Lautstärke, Klang, Melodie, ist der Einfluss des Rhythmus oder der Lautstärke auf das vegetative Nervensystem am besten fassbar, also Lautstärke und Rhythmus. Da rhythmische Elemente direkt auf das Stammhirn wirken, erreichen sie auch Menschen, die kein melodisches oder harmonisches Erinnerungs- und Erfahrungsgut besitzen. Hieraus erklärt sich der Effekt von Musik zum Beispiel bei seniler Demenz. Leute, die überhaupt etwas nicht mehr bewusst aufnehmen können, aber in der ersten Etage, sie haben das limbische System gesehen oder noch tiefer, bestehen da noch Bahnen, die durch Musik erreicht werden kann. Während Klang und Melodie einen schwer erfassbaren Einfluss auf das vegetative Nervensystem haben, ist der Einfluss der Lautstärke auf Letzteres unbestritten. Das Vegetativum regiert umso stärker, je höher die Lautstärke ist. Kombiniert man große Lautstärke mit intensivem Rhythmus, wird die Wirkung verstärkt. Im Gehirn wird dabei eine Region angesprochen, die für das Wachsein unseres Bewusstseinszustandes verantwortlich ist. Das Ohr des Menschen ist ja sein Warnsignal und wie wir gehört haben, dauernd Empfang und wir haben auch etwas die geschichtliche Entwicklung im früher erklärt, im Sinne der Urmenschen, die viel mehr auf dieses Warnsignal angewiesen waren als wir heute. Das Ohr des Menschen Man kann, wenn man jetzt hohe Lautstärke und zum Beispiel starken, ausgeprägten, schnellen Rhythmus miteinander kombiniert, wie beispielsweise bei der Rockmusik, dann kommt der Mensch tatsächlich in ein High, dass der Neokortex wird übersprungen und die Meldungen, die Stimuli gehen direkt in das limbische System und das Vegetativum wird entsprechend gereizt. Die persönliche Einstellung zur Musik, die musikalische Vorgeschichte des Menschen beeinflusst grundlegend die vegetative Resonanz und deren Ausmaß. Sehr wichtig. Darum ist unter anderem vor Beginn jeder Musiktherapie eine entsprechende Anamnese, das heißt Befragung des Kranken, von großer Bedeutung. Das Gehörte darf nicht den musikalischen Horizont des Hörers überschreiten. Musikalische Reize, die nicht bewältigt werden, werden in der Regel mit Ärger und Ablehnung quittiert. Wie kann man nun diese emotionelle Wirkung der Musik messen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen eine, das nächste Diapositiv. Der Dr. Zersen aus Deutschland hat eine Befindlichkeitsskala ausgearbeitet, die in der pharmakologischen Industrie auch gebraucht wird, indem einfach Eigenschaftsgegensatzpaare einander gegenübergestellt werden. Die Ausdrucksfähigkeit für verborgene innere Gefühle zu stärken und den Kranken zu helfen, sich aus der beklemmenden Sorge, Krankheit, fasst Musik den ganzen Menschen. Diese ganzheitliche Erfassung des Patienten durch Musik kommt auch in dem von Benison geprägten ISO-Prinzip zum Ausdruck. Jeder Mensch hat sein eigenes ISO, seinen eigenen inneren Klang und seine innere Bewegung, die ihn charakterisieren und ihn als Individuum auszeichnen. Dieser innere Klang setzt sich zusammen aus unserer intrauterinen Kabel. Sie erinnern sich an diese Untersuchungen mit dem Mikrofon, Vorspielen der Säuglinge und der Klangwelt, die wir von Geburt an bis zum heutigen Alter in uns aufgenommen haben. Man spricht dann, dieses ist das Gestaltungs-ISO. Die Klangwelt, die sich dauernd verändert und in Bewegung ist, das nennt man Komplementär-ISO. Und wir sehen jetzt gleich auf dem nächsten Diapositiv diese beiden Dinge nochmals. Das Gestalt-ISO und das Komplementär-ISO. Und was passiert nun mit diesem ISO? Der Musiktherapeut versucht beim ISO-Prinzip durch das vermittelnde Objekt, Ton oder Musik, den Klang, den Rhythmus und das Tempo zu finden, die mit der inneren Bewegung, dem inneren Klang des Patienten zusammenfallen. Durch diese Koinzidenz schafft er einen nicht-verbalen Kommunikationskanal. Deshalb ist Musiktherapie besonders dort angezeigt, wo verbale Kommunikation gestört, verhindert oder sogar verunmöglicht ist. Zum Beispiel bei Psychosen, bei psychosomatischen Erkrankungen, bei akuten Depressionszuständen, bei Schwerhörigkeit, bei zerebraler Dysfunktion. Aber auch bei Neurotikern, die zwar ihre Gefühle gut verbal äußern können, denen aber es nicht gelingt, ihre turbulenten Gefühle und ihre Ängste in Worte zu fassen. Einfacher ausgedrückt, kommt das ISO-Prinzip, kann wie folgt formuliert werden. Um einen Kommunikationskanal zwischen dem Therapeuten und dem Patienten herstellen zu können, muss das mentale Tempo des Patienten mit den Klängen oder der Musik übereinstimmen, die vom Therapeuten ausgehen. Das heißt, depressive Patienten können besser mit traurig klingender Musik stimuliert werden, manische Patienten fühlen. fühlen sich durch ein Allegro besser angesprochen, das die ja kann geben. Die moderne Musiktherapie hat analytischen Charakter und versucht vor allem durch aktives Musizieren mit Instrumenten eine emotionelle Analyse des Patienten zu erreichen und diese therapeutisch auszunutzen. Wir kommen damit zur Besprechung der aktiven Musiktherapie. Aktive Musiktherapie bedeutet Improvisation mit verschiedenen Musikinstrumenten. Freies Musizieren, es wird nicht nach Noten gespielt. Der Patient und Therapeut können abwechselnd spielen, allein spielen oder zusammenspielen. Neben der Einzeltherapie ist aber vor allem die Gruppentherapie beliebt und hat eine sehr große Bedeutung. Das aktive Musizieren auf Instrumenten wirft uns sofort zwei Fragen auf. Ja, werden Sie sagen, diejenige nach der notwendigen musikalischen Begabung einerseits und die andererseits die Frage nach der Kenntnis eines Musikinstruments. Braucht es eine Begabung? Einfach jeder, der nicht ein Instrument spielen kann, kann man einfach so Musiktherapie treiben. Kaum ein Lern- und Erfahrungsfeld ist so belastet vom Mythos der Fehlerlosigkeit, dass keine Fehler machen dürfen wie die Musik. Viele haben allein deshalb, weil ihnen noch Fehler unterlaufen sind, mit Musik aufgehört und so sich den Wurzeln einer lebenswichtigen Ausdrucksmöglichkeit beraubt. Auf der anderen Seite können Wissenschaftler, Politiker Fehler machen, ohne dass sie deshalb ihr Handwerk aufgeben müssen. Der große Unterschied zwischen geschriebener, reproduzierbarer Musik und Improvisation liegt aber darin, dass ein Fehler bei ersterer ein Unglück, bei der Improvisation aber mitunter sogar ein Glück oder mindestens ein Bestandteil des Ganzen ist. Unglück aber löst Verkrampfung aus, während Integration von Fehlern in die Ganzheit Wachstum bedeutet. In der freien Improvisation der Musiktherapie gibt es kein richtig oder falsch. Sie ist frei von Leistungsdruck und setzt auch keine sogenannte musikalische Begabung voraus. Was nun die Instrumente betrifft, sind sie so ausgewählt, dass sie vom Patienten ohne musikalische Begabung oder instrumentelle Fertigkeit gespielt werden können. Die aktive Musiktherapie bedient sich dabei vor allem der Perkussionsinstrumente aus dem Orff'schen Schulwerk. Sehen wir uns eine Auswahl von solchen Perkussions- und Schlaginstrumenten an. Selbstverständlich spielen natürlich auch schwieriger zu spielende Instrumente wie die Flöte, die Klavier, die Streichinstrumente, Cello, Geige etc. eine Rolle. Nächstes Diapositiv. Sehen oben Xylophone, Gong, nächstes Diapositiv. Nun die Trommel. Die kleine Trommel ist ein sehr häufig angewandtes Schlaginstrument. Ich zeige Ihnen jetzt die Geschwister. Die nächsten, das sind die Pauken, die sind asiatischer Herkunft und gelangten während der Kreuzzüge in den südeuropäischen Raum. Und im nächsten Diapositiv die verwandten Bongos, die auch als Folkloreinstrumente sehr beliebt sind. Und im nächsten Diapositiv etwas aus Südamerika, das Tamburin, das der kleinste Vertreter aus der Familie der Handtrommeln. Aber es werden jetzt auch sogenannte Metalldiaphone eingesetzt. Nächstes Diapositiv. Sie sehen hier die Schellentrommel, auch sehr ein bekanntes Instrument in der Musiktherapie. Und im nächsten Diapositiv sehen Sie auch das Triangel eingesetzt wird. Es kommen aber noch ganz andere Instrumente. Noch einfacher, das nächste Diapositiv, Sie sehen die Kugel. Kuhglocken zum Beispiel und Schellen, alles Mögliche. Und schlussendlich die Xylophone. Die Xylophone sind sehr beliebt. Ich zeige Ihnen dann noch andere Dia. Sie waren vor allem im 15. Jahrhundert in Österreich und in Süddeutschland in der Volksmusik sind sie eingegangen und auch heute zum Teil beliebt. Wir zeigen Ihnen einige Größenordnungen. Hier verschiedene Arten von diesen Xylophonen, die sehr leicht spielbar sind. Und im nächsten Diapositiv noch einige Varianten. Da gibt es also einen ganzen Katalog. Und schlussendlich auch das Glockenspiel, das Sie alle aus der Zauberflöte kennen. Klingele, Glöcklein, Klingele. Stia kann weg. Die freie Improvisation ist die königliche Straße. Die Via Regia der Musiktherapie sagt die bekannte Musiktherapeutin Gertrud los und sie fährt fort. Es ist vielleicht das Geheimnis der musikalischen Improvisation, dass sie die Weisheit und Schönheit einer uralten Kunst, dazu ein Stück Lebenshilfe und Wegführung in sich vereint. Man kann auch sagen, spielen und lernen. Das Schönste daran ist, dass man es gar nicht sagen muss, man kann es einfach tun und das können mit gleichem Gewinn alle Menschen. Junge und Alte, Intelligente und Minderbegabte, Gammler und Ministerpräsidenten, Eskimos und Chinesen, Gesunde und Kranke. Wo aber liegen nun die Schwerpunkte der aktiven Musiktherapie? Wenn wir Musik in Form einer Improvisation anstelle des gesprochenen Wortes einsetzen, verlassen wir die gewohnte Gesprächsebene und der Patient sieht sich vor die Aufgabe gestellt, Konfliktfelder nicht sprachlich zu lösen, sondern sie nicht in Worte fassen zu können, sondern er muss sie in musikalische Signale umsetzen. Nicht in Worte, sondern in musikalische Signale. Wenn er sich auf ein solches Angebot einlässt, kann er auf der sogenannten Primärebene nach Freud durch eine direkt zum limbischen System geschaffene Verbindung einen schnelleren Zugang zu verdrängten Gefühlen bekommen. Hier auf der emotionell gesteuerten Erlebnis- und Verhaltensebene des kindlichen Ichs, wo zeitliche und räumliche Strukturen noch nicht ausgereift sind, kann der Patient abgespaltene Erlebnisanteile entdecken. Ich sehe später ein Beispiel, die verbal nicht erreicht, nicht voll bewusst oder zunächst nicht voll zugänglich sind. Freie Improvisation erlaubt nonverbalen Ausdruck von Emotionen, Gefühlen, Erlebnisanteilen und damit auch deren Analyse. Das ist der analytische Charakter moderner, aktiver Musiktherapie. Dazu ein Beispiel aus dem Erfahrungsgut der bekannten Musiktherapeutin Mary Bissler. Sie beschreibt eine mittelalterlich attraktive Frau, die kommt zu Entspannungs- und Bewegungstherapie in die musiktherapeutische Sprechstunde. Und gleich zu Anfang sagt sie bei der Nachbesprechung, dass sie, nachdem sie einen getanzt hat, jetzt zu einem Ritual Feierdanz von Falia, sie könnte sich einfach nicht entspannen. Und auf der anderen Seite möchte sie explodieren. Und bei einer weiteren Besprechung sagte sie auch, dass sie auch mit ihren Töchtern nicht schlapp komme, dass sie einfach nichts fühlen könne für ihre Töchter. Wenn sie lieb zu ihr seien, könnte sie ihnen nicht entgegenkommen. Sie spüre einfach nichts. Und wesentlich hier, die Patientin hatte den Wunsch zu explodieren und man wollte schauen, was in ihrer Gefühlswelt oder der Oberfläche verborgen war. Und darum hat die Musiktherapeutin jetzt ein Stück in einer Gruppe inszeniert, das ihr die Möglichkeit gab, zu explodieren, und zwar ein Gewitter. Und Sie erhielt am Anfang ausdrücklich die volle Erlaubnis zu dieser Explosion. Und die Leitidee, das Gewitter war ein ausgezeichneter Background, Hintergrund. Und um sich zu entladen, hielt sie auch ein entsprechendes Instrument, das Stampfbecken, auf dem man schlagen kann. Die Musik hatte kaum begonnen, da begann die Patientin Kaskaden von metallischen Klangvibrationen von sich zu geben. Sie schlug mit voller Wucht auf dieses Stampfbecken und quasi hatte man das Gefühl, wie bei diesen Schlägen ihre ganze oberflächliche taube Gefühlswelt nun durchbricht. Und am Schluss sackt sie zusammen, die Hände in sich gelegt und die Gruppe spielte zur Beruhigung und auch als Zeichen, dass sie voll akzeptiert hatte, stille, friedliche Nacht, quasi um dies zu demonstrieren, das vollständige Akzeptieren von dieser Explosion. Und das kommt nun bei der Nachbesprechung heraus. Diese Frau sagte, dass sie beim Schlagen auf dieses Stampfbecken ungeheure Wut gegen ihre Töchter empfunden hatte. Ihre Töchter, die, wie sie meinte, nur deshalb nett zu ihr seien, weil sie etwas von ihr wollten. Sie hatte nie geglaubt, dass solche Gefühle überhaupt in ihr existierten. Freie Improvisation hatte ihr die Ausdrucksmöglichkeit für die echten Gefühle geschaffen. Instrumente übernehmen häufig die Rolle improvisierter Bezugspersonen, wie Sie im obigen Beispiel von Mary Kistle gesehen haben. Instrumente übernehmen die Projektionsfläche, die Sie in der Psychoanalyse den Therapeuten zukommt. Analytische Musiktherapie spielt mit Übertragung und Gegenübertragung. Sie liegt im Bereich der modernen Psychiatrie und wir arbeiten darum bei uns im Blick sehr eng mit Dr. Ludwig Bunker und der psychiatrischen Abteilung zusammen und ohne seine Großzügigkeit, seine fachliche Kompetenz, die hinter uns steht, würden wir diese Musiktherapie gar nicht betreiben können. Gerade bei schweren Psychosen wie Schizophrenie und schweren organischen Demenzen ist der Zugang zum Patienten gelegentlich nur durch einen nonverbalen Kommunikationskanal möglich, durch Musik. Eine Musiktherapeutin hat mir letztens in der Eisenbahn erzählt, sie hatte in der Waldau eine seit 10 oder 15 Jahren schizophrene Patientin behandeln müssen, die seit mehr als 10 Jahren nicht mehr ein Wort gesprochen hätte. Sie hatte dann mit der Trommel, und plötzlich hatte sie gesagt, guten Tag. Irgendwie hatte die Musik den Weg zu ihrem Inneren gefunden. Das primäre Ziel der Musiktherapie ist nicht Wohlklang einer improvisierten Musik, sondern die Verlebendigung des Dialoges zwischen dem Inneren und Äußeren eines Menschen und das Abspielen abgespaltener Erlebnisanteile. Während bei der rezeptiven Musik mehr die harmonisierenden Kräfte der Musik zum Tragen kommen, will aktive Musiktherapie Harmonisierung über Konfliktverarbeitung und deren Lösung bei geeigneten Patienten. Eine tragfähige therapeutische Beziehung ist die wichtigste Voraussetzung für eine effiziente Musiktherapie. Das ist sehr wichtig. Und es ist die Aufgabe der Musiktherapeuten, ein Klima zu schaffen, in dem auch ängstliche Patienten die Möglichkeit haben, ihren eigenen Ton zu suchen und zu finden. Auf der spielerischen Ebene der musikalischen Improvisation fällt es den Patienten oft leichter, als im therapeutischen Gespräch sich auf Therapie einzulassen. In der freien Improvisation bekommt der Patient auch Kontakt zu seinen schöpferischen Fähigkeiten. Förderung der Kreativität ist ein Herzstück freier Improvisation. Nicht Genialität und begnadetes Schöpfertum ist gemeint, sondern die Beruhigung, dass wir etwas haben, das unendlich viel Gewinn für unser Leben bringt. Vorhandenes so miteinander zu verbinden, dass es neue Einstellungen gibt, dass Veränderungen möglich sind. Kreativität brauchen wir ein Leben lang, zum Spielen, zum Heiraten, zum Kochen, zum Erfinden, zur Berufswahl, um ein Buch zu schreiben und vieles mehr. Eltern und Lehrer versuchen gelegentlich immer wieder diese Kreativität zu stören und zu zerstören. Genie ist einer, den kein Lehrer ruinieren kann, sagt schon Wolfgang Amadeus Mozart. Freie Improvisation bringt alte Kraft, verschüttete Lust und Sehnsucht zum Wagnis hervor. Freie Improvisation erlaubt Lösung von Beziehungen, Beziehungs- und Verhaltensstörungen durch Hebung des Selbstbewusstseins, Schulung des Durchsetzungsvermögens in einer musikalischen Gruppe. Übung von Kommunikation im nonverbalen Bereich der Musik erfolgt auch durch Rollen und Partnerschaften. Neben emotioneller Analyse und der Förderung der Kreativität hat die Musiktherapie noch andere Bereiche, nämlich einmal in der Rehabilitation, zum Beispiel bei Rheuma-Patienten, nächstes Diapositiv. Sie sehen hier aus dem deutschen Norden Mitglieder einer Musikgruppe für Rheuma-Kranke bei einer Darbietung. Und das nächste Diapositiv, Rehabilitation, vor allem auch jetzt seit 1984 bei der Schweizerischen Unfallversicherungsgesellschaft, die am Anfang eine halbe, jetzt hat sie zwei Musiktherapeutinnen. Hier sehen Sie aus der von der SUVA eine Gruppe, indiziert von einer Patientin, die hier musiziert. So wird auch bei der Schweizerischen Unfallversicherung heute unter anderem Rehabilitation betrieben. Nächstes Thema. Aber natürlich auch in der Geriatrie. Hier, man sieht es nicht so gut, es ist ein zwei Regenschirme aus einer Gruppe, aus einem Altersheim, die unterhalten sich jetzt über das Wetter und ob es den Schirm besser dazu passt und was man jetzt für ein Lied dazu singen könnte. Die Musiktherapie, nächstes Diapositiv, wird aber auch mit vielen anderen Kunstformen kombiniert, zum Beispiel mit Malen, mit Körperausdruck, mit Psychomotorik und mit Psychotanz. Freie Improvisation und aktives Musizieren ist aber heilsam für jedermann und eine Chance zur Erhaltung des emotionellen Gleichgewichtes auch für gesunde Menschen. Friedrich Klausmeier schreibt in seinem Buch, die Kunst, sich musikalisch auszudrücken. Musik ist der intensivste emotionale Ausdruck, den sich Menschen in ihrer Kultur geschaffen haben. Ohne Musik verliert der Mensch sein psychisches Gleichgewicht und seine psychosomatische Harmonie. Die Musik hat auch immer wieder bildende Künstler inspiriert. Nächstes Diapositiv. Salvador Dali, L'Orchestre Rouge. Und im nächsten Diapositiv für die Violinisten Marc Chagall, der Geiger. Und für die Spanier, Liebhaber Juan Miro, nach dem Wallenlied um Mitternacht und beim Morgenregen. Nach harter Arbeit im Spital spiele ich gerne einmal das Gesturimprompü von Franz Schubert. Meiner Ansicht nach, auch bei anderen, übt es einen besonders entspannenden Effekt aus. Man könnte dieses Musikstück als eine Liebeserklärung, als einen meditativen Dialog oder auch als ein Zwiegespräch mit einem höheren Wesen auffassen. Ich möchte jetzt versuchen, einige Augenblicke nochmals wie am Anfang mit Ihnen nonverbal zu kommunizieren und dann zu einem ganz kurzen Schluss zu kommen.
Vortrages gesagt, dass es man die Bewegung ein bisschen ansehen solle. Ich glaube, wir sind alle bewegt. Eine erste Feststellung. Eine zweite, ich glaube, es wird nicht so schnell wieder einen Chefarzt geben, der eine Konzertgesellschaft gründet und der so gut Klavier spielt wie unser Referent. Ich bin sehr beeindruckt. An der Eingangstüre der wunderschönen Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen hat es ein schönes Medaillon, auf dem geschrieben steht: Thes Psyches Iatreion, Heilmittel der Seele. Die damaligen Mönche glaubten, dass Bücher Heilmittel der Seele sind. Was wir heute Abend gehört haben, wird uns sagen, dass auch die Musik für uns alle ein Heilmittel sein kann. Das haben wir zu verdanken unserem Referenten. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Und eine kleine prosaische Bemerkung: Der Vortragsverein von Wick braucht weiterhin Mitglieder. Danke.